Mit ewiger, grenzenloser Gnade will ich mich dein erbarmen, spricht der Herr. Wir singen miteinander Morgenglanz der Ewigkeit, 450, Morgenglanz der Ewigkeit. Lasst uns beten. Du barmherziger Vater, Herr unseres Lebens, wir stehen vor dir und wollen dir an diesem Morgen begegnen, und du suchst uns in deiner Liebe. Du weißt, was uns jetzt bewegt, was uns auch bedrückt und was uns auch belastet. Wir wollen alles bei dir abladen. Und in deinem Licht erkennen wir erst so viel, was bei uns falsch ist, wo wir gegen dich gehandelt haben, wo wir dein Wort gebrochen und dich mit Füßen getreten haben. Vergib uns unsere Schuld, lieber Herr. Und mach du uns ganz frei, so dass deine Liebe und deine Güte uns erwecken kann, unsere trägen Herzen erwecken kann zum Tun deines Willens. Gib doch, dass heute Morgen bei uns Veränderungen geschehen. Und so wollen wir jetzt dir in der Stille alles sagen, was uns bedrückt. bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Amen. Wir hören die Posaunen. Lesen aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 3, das Seite 267 in den Bibeln, die bei Ihnen ausliegen, im Neuen Testament. 1. Johannes 3, die Verse 19 bis 24. Der Johannes, der beschreibt das so eindrücklich, wie die Liebe Gottes uns die Augen öffnet für Schuld und wie wir Vergebung bekommen und die Augen haben plötzlich, wie wir an unseren Mitmenschen uns versündigen. Da ist nun Vers 19, daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können unser Herz vor ihm damit zum Schweigen bringen, dass wenn uns unser Herz verdammt, ist die Gewissensqual, Gott größer ist als unser Herz und erkennt alle Dinge. Ihr Lieben, wenn uns unser Herz nicht verdammt, so haben wir Zuversicht zu Gott und wir bitten, und was wir bitten, werden wir von ihm empfangen. Denn wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und lieben uns untereinander, wie er uns das Gebot gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Also wir haben das nur, wenn wir es umsetzen. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Es ist eine wichtige Erfahrung, dass alles, was Lehre im Glauben ist, die großen Wahrheiten, von uns nur begriffen werden können, wenn sie durch den Kampf des erschrockenen Gewissens hindurchgehen. Wissen Sie das? Wir gerade von Johannes gelesen haben. Und wir singen jetzt ein Lied, wo das besungen wird, wie wunderbar die Vergebung Gottes ist, wenn Gott mir dann alle Not wegnimmt, die mich so belastet hat. 289, nun lob mein Seel den Herrn. 289, die Verse 1 bis 4. Matthäus 18 lesen wir, Seite 26 im Neuen Testament. Matthäus 18, die Verse 21 bis 35 von der Vergebung. Das zieht sich heute wie ein roter Faden durch unseren ganzen Gottesdienst. Da trat Petrus zu Jesus und fragte: Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt es 7-mal? Vom Blick des Petrus eine irrsinnig große Zahl. 7-mal, wo einer sich schlimm an mir vergangen hat. Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. Ganz ungeheuer große Zahl Geld. Da er es nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Da fiel ihm der Knecht zu Füßen, flehte ihn an und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will dir's alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht. Zum alten Luther, es jammerte ihn. Und er ließ ihn frei und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte. Der war ihm 100 Silbergroschen schuldig. Eine lächerlich kleine Zahl. Und er packte und würgte ihn und sprach: Bezahle, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will dir's bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm: Du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Jetzt kommen zwei Verse, die sind unheimlich hart. Und da muss man immer wieder sehen, dass wir vielleicht ein falsches Bild von Jesus haben, wenn wir ihm das so nicht abnehmen. Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, an jeder seinem Bruder. Es gibt ja heute für uns viele interessante Themen, die bewegen uns eigentlich alle. Kann man Arbeitslosigkeit besiegen? Gibt es ein Heilmittel gegen Krebs? Was ist mit unserer wirtschaftlichen Entwicklung los? Und viele aktuelle Themen, die wir verhandeln könnten. Bloß Jesus spricht davon nicht. Und darum haben wir heute Morgen ein anderes Thema. Von was spricht denn Jesus? Von einem Thema, das fürs Erste uns überhaupt nicht interessiert. Aber das für Jesus das Allerwichtigste ist. Er spricht von uns. Sprich nicht von den Problemen der Welt. Man kann der Predigt alles falsch machen, dass wir über die großen Themen der Zeit reden. Jesus will mit uns über das Wichtigste reden, das sind wir. Und wenn Jesus von uns redet, dann trifft er ganz tief hinein in Dinge, die wir verdrängen, die wir normalerweise gar nicht mehr so empfinden. Auf einmal werden Sachen aufgedeckt, wo wir plötzlich merken, ja, das ist ja ganz notvoll, das spricht Jesus von einer Giftmülldeponie. Ganz tief in uns drin. Da gehen unheimlich tödliche Gifte aus. Und in uns steckt etwas, wo so schmutzige Abwasser fortlaufen. Tief in unserem Herzen drin. Das geht fort und fort, das vergiftet unser ganzes Leben, unsere ganze Person. Was ist denn das drin? In uns die Bitterkeit. Es ist keiner unter uns, der nicht von dieser großen Not gepackt wird, dass er bitter wird. Bitter gegen Menschen. Warum werden wir so leicht bitter? Weil das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, steht dann vorne, ab Vers 15, Vers 15, sündigt dein Bruder an dir. Wissen Sie, dass Feinde sich an uns versündigen, das ist auch schon schlimm. Dass Menschen, die uns kaum kennen, Böses tun. Aber wenn dein Bruder sich an dir versündigt, wissen Sie, wie weh das tut? Wie weh das tut? Ausgerechnet der, den ich lieb habe. Und dann noch der, das ist in der Bibel immer gefüllt, mit dem ich bete, mit dem ich der gleiche Glaube vereint. Seine ungeheure Wunde. Und damit wird man gar nicht fertig. Sündigt dein Bruder an dir. Oh, das kann bitter machen. Aber das zerstört unser ganzes Leben. Und das wissen viele unter Ihnen, wie das Frauen wehtut, wenn ihr liebster Mann sie betrogen hat. Wie das bitter macht. Wie das Eltern wehtut, wenn die eigenen Kinder, die man mit Mühe und mit Opfern aufgezogen hat, einem mit Füßen treten und einem Hohnwort ins Gesicht werfen. Und in der Bitterkeit, da können wir dann auch sehr viel erzählen. Alte Geschichten, uralte Geschichten. Die Eltern waren immer ungerecht mit mir, immer die Geschwister haben sie bevorzugt. Mein Vater hatte nie Zeit für mich und das trage ich ihm ein Leben lang nach, aber es zerstört unser Leben. Es ist wie ein Krebs, der sich ganz weit hineinfrisst ins Fleisch. Und von dieser Bitterkeit redet Jesus. Dein Bruder versündigt sich an dir oder irgendein lieber Mensch und das sitzt in deinem Leben drin. Jeder von uns hat seine eigene Geschichte. Jeder von uns hat das. Sagte neulich schon mal, das macht die Lady Di so sympathisch. Genau wie bei uns, der ist so Unrecht widerfahren, mir auch. Ich habe es auch so erlebt bei allen Menschen. Ach ja, so eine Märtyrerrolle und ich steck drin und das macht bitter. Und darum erzählt Jesus diese Geschichte, weil er will, dass ganz tief in unserem Innersten, in unserem Herzen das Reich Gottes anbreche. Dass nicht unsere alte menschliche Art, die immer so reagieren muss aus Selbstschutz und Selbstverteidigung, da bleibt es, um dass wir etwas unter die Füße kriegen, bewältigen können. Und Jesus zeigt uns ein Foto. Die Gleichnisse sind ja wie ein Foto. Guck das mal an, guck das Bild mal an. Das bist du. Das bist du. Wir gucken und sagen, auf dem Schnappschuss, das soll ich sein, kann nicht sein. So habe ich mich noch nie gesehen, aber Jesus sagt, das bist du. Das bist du. Deshalb zuerst, wir sitzen in der Schuldenfalle. Wir sitzen in der Schuldenfalle. Wenn man die Gleichnisse einmal ansieht, diese Beispielerzählungen Jesu, muss man zuerst sagen, stimmt ja überhaupt nicht, was Jesus erzählt. Sagen Sie mir, wo gibt's denn einen König, bei dem Leute borgen können? Ich kenne viele Herrscher, ich habe auch gerne immer wieder Geschichte studiert. Ich habe noch nie einen König oder einen Herrscher getroffen, der seinen Untertanen etwas borgt. Umgekehrt ist es. Der plündert sie aus, bis aufs Hemd, bis nichts mehr da ist. Also wo gibt's denn so einen König, bei dem man borgen kann? Ja, der König, das ist einer, den gibt's nur einmal. Das ist ein ganz außergewöhnlicher. Das ist schon der erste Punkt, was Jesus uns da erzählt. Wo gibt's denn so einen Herrscher? Da zeichnet Jesus den ewigen Gott. Der große Herr. Und er hat uns ein riesenhaftes Kapital anvertraut. Unheimlich viel Güter. Massenweise hat er uns einfach geliehen, in die Hand gegeben. Er hat uns das Leben geschenkt. Er hat uns einen gesunden Leib gegeben. Gaben. Er hat uns Fähigkeiten in die Hand gegeben. Er hat uns Menschen zur Seite gegeben. Er hat uns Wohnung, Haus und Essen und Trinken. Und hat uns Geld im Überfluss gegeben. Wir sind unheimlich reich ausgestattet. Das macht kein König der Welt so mit seinen Untertanen. So macht's bloß Gott. Schenkt das alles in großer Üppigkeit. Man braucht ja, den Blick des Heiligen Geistes, den Blick Jesu, um einmal das richtig ermessen zu können, was wir alles unverdient von Gott bekommen haben. Wir merken erst in dem Augenblick, wenn was knapp wird. Oder wenn was nicht mehr stimmt, etwa mit der Gesundheit, was wir bisher so selbstverständlich genossen haben. Eine riesenhafte Kapitalanlage legt uns Gott, der Herr, in die Hand. Und er will mit uns drüber rechnen. Er will, dass wir es vor ihm verwalten, dass wir Rechenschaft ablegen. Es ist gut, dass das einmal heute Morgen wieder in Erinnerung gerufen hat. All die Gaben, die uns Gott gegeben hat, sind für ihn eigentlich bestimmt, dass wir das hantieren und gebrauchen für ihn. Und auf einmal, wenn der Geist Gottes ihnen einen klaren Blick gibt, erschrecken sie bis in den Tod. Sagen, ach, das ist ja furchtbar. Ich habe ja alles nur selbstsüchtig für mich verbraucht, verprasst. Ich habe das immer nur genommen, damit ich meine Lust habe, meinen Spaß. Habe ich nie gedacht, dass das ich in der Verantwortung vor Gott gebrauchen soll, zu seiner Ehre, zu seinem Lob. Wir sind ja tief verschuldet. Wir sitzen in der Schuldenfalle. Man kann das ja nie mehr wieder gut machen, was wir versäumt haben. Das Gleichnis spricht so deutlich, wie plötzlich dieser Knecht so unheimlich erschrickt und auf den Boden fällt vor seinem Herrn und merkt, ich kann überhaupt nichts mehr machen. Ich kann überhaupt nichts mehr machen. Es ist ja eigentlich töricht, dass er sagt, ich will alles bezahlen. Aber so blöd reden wir eigentlich bloß vor Gott heraus. Dass wir meinen, wir könnten irgendwie das noch in Ordnung bringen. Wir können es ja nicht mehr. Wir sind Schuldner vor Gott durch und durch. Und wir haben alles nur verspielt, verbraucht. Und man merkt erst viel zu spät, dass es unwiederbringlich weg ist. Wir können es nicht mehr wieder gut machen. Und was passiert da in dieser Schuldenfalle? Da passiert etwas, das ist so außergewöhnlich. Das gibt's nirgendwo, in keiner Kreditabteilung einer Bank. Und das ist so besonders bei den Gleichnissen, wenn man die Punkte einfach ansieht, die mit dem Leben überhaupt nicht übereinstimmen. Sagen Sie, wo gibt's das? Bei der Volksbank oder bei der Landesgirokasse oder irgendwo, wo da der Schuldner kommt und sagt, Entschuldigung, ich hab's verprasst, ich kann's nimmer bringen. Wissen Sie, was dann passiert? Da kommt ein Mechanismus in Gang. Da kommt die Anzeige bei der Staatsanwaltschaft und hier steht, da hatte der Herr Erbarmen. Das ist in der Bibel, wir hatten es neulich auch in der Bibelstunde, ein ganz anderes Wort, das ja im Neuen Testament vorkommt. Im Altluther hieß immer, es jammerte ihn. Das ist ein Wort, das immer nur bei Jesus gebraucht wird. Wenn wir jomern, ist was anderes. Bei Jesus ist das Jammern, das Mitleiden mit einer verkrachten Existenz. Wissen Sie, bei anderen Leuten gibt es auch noch so ein gewisses Mitleid, so Sympathie, ach der arme Schlucker da und so. Aber bei Jesus ist das, dass es dreht ihm das Herz im Leib herum. Gott leidet mit denen, die nicht mehr bezahlen können, mit Menschen, deren Leben zerbrochen ist in der Schuld. Und er leidet so darunter, dass er alles tut. Ja, sogar was der Knecht gar nicht erbeten hat. Er streicht ihm alle Schulden aus, verstehe, wer es will. Das Evangelium erzählt uns solche ungeheuren Tatbestände, dass man immer bloß also den Kopf fassen muss. Gibt es denn das wirklich, dass Gottes Erbarmen so groß ist? Wie kein Mensch würde so reagieren wie nur der lebendige Gott allein, der die ganze alte Schuld, alles was war, mit einem Federstrich einfach auslöscht und wegtut und sagt, vergeben und vergessen, ausgelöscht und in des Meeres Tiefe versenkt. Und das kniet der Knecht vor ihm in der Schuldenfalle. Er kann ja gar nichts mehr bezahlen. Und Sie wissen, dass das nicht bloß Sprüche sind, sondern dass der ewige Gott das festgemacht hat. Und das ist für Sie jetzt wichtig. Für alles, was Sie heute in Ihrem Leben belastet, für Ihre bewusste Sünde und für Ihre unbewusste Sünde, die heimlichen und die offenkundigen, die ganzen schlimmen Dinge Ihres Lebens, das Herzstück des Evangeliums, da kommt man zum Glauben, da sieht man erst ins Herz Gottes hinein, da erkennt man erst seine Liebe und sein Erbarmen, wenn man mitempfindet, wie Gott es jammert, wie er Erbarmen hat. Mit verkrachten Existenzen, wie er über meiner schlimmen Schuld, meiner boshaften Schuld, meiner fiesen Gemeinheit, wie er einfach alles auslöscht.
Ganz wunderbar, ganz wunderbar. Das Evangelium ist unvergleichbar. Es gibt nirgendwo in der Welt, irgendwo in einer Religion so eine Botschaft. Davon leben wir. Das Herzstück des Evangeliums, Vergebung, Rechtfertigung des Sünders. Aber jetzt müssen wir über die unerwartet jähe Wende reden, über eine unerwartet jähe Wende. Dieser eben begnadigte Knecht kommt heraus aus diesem Haus des Königs und trifft draußen auf der Straße, wie die Zufälle so spielen, einen alten Bekannten. Und er schuldet ihm so ein paar lächerliche Markstückchen, waren wirklich Peanuts, echte jetzt, richtige. Lohnt sich kaum, dass man noch davon redet. Und da kommt der Knecht in Rage und packt ihn am Hals, würgt ihn. Oh, wie kennt Jesus uns? Bezahle, bezahle, bezahle. Wir wissen doch genau, wie es ist. Wir sind ja manchmal so wahnsinnig kleinkarierte Leute. Wenn es um die Schuld der anderen geht, sündigt dein Bruder an dir. Dann können wir genau die Dinge beim Namen nennen. Oh, der, was der in mir getan hat. Es geht bloß um ein paar lächerliche Markstücke. Wir können dann noch sagen, es ging mir ja gar nicht ums Geld. Es ging mir mehr ums Prinzip. Wenn das in der Welt Schule macht, dann sinkt die ganze öffentliche Ordnung zusammen. Da wächst ja nur noch die Kriminalität. Man muss ja dem Kleinen anfangen wehren. Wir können all die Sprüche sagen in unserem Gerechtigkeitsfanatismus, warum wir so hart durchgegriffen haben. Die jähe Wende. Stimmt ja auch. Vergebung ist etwas ganz Unsittliches. Vergebung, das macht ja die Leute erst recht frech. Jetzt wissen Sie, warum Christen so gerne schamlos werden? Schamlose Leute. Weil sie Vergebung empfangen haben und das macht sie zum Schluss. Es gibt so eine Ganoven-Mentalität. Euer Sündigen ist nicht schlimm bei Gott. Kommt nicht drauf an. Vergibt's ja eh wieder. Wir wissen doch genau, dass das eine heilige Vergebung, eine heilige Barmherzigkeit ist. Das wird da sichtbar, wo wir unseren Mitmenschen genau vorrechnen können. In manchen Ehen ist das ja von morgens bis abends ein Rechnen, ein Rechnen, ein Rechnen. Und unheimlich, alles wird wieder rausgetischt. Von vielen Jahren nochmal. Damals hast du bei den Kindern das und dann hast du dieses gemacht. Und in der Verwandtschaft und überall. Und das geht dann weiter mit den Kollegen, mit denen wir zusammenleben, mit Nachbarn und Bekannten. Da zeigt Jesus, wer wir sind, und er macht ein Foto von uns, zweite Foto. Einmal sind wir die in der Schuldenfalle, und dann sind wir diese Leute, die für Gerechtigkeit und Anstand kämpfen. Wir sind Leute, denen ist es wirklich wichtig, dass diese Welt verändert wird, und in der Welt muss Gerechtigkeit herrschen, da muss Ordnung herrschen, kann man doch nicht durchgehen lassen. Und Vergebung, das ist ja frech, wenn man das anfängt, dann würde er ja morgen mit mir kegeln, da muss ich mich schon wehren, meiner Haut. Und so treiben wir mit der Güte Gottes Schindluder. Mit der Güte Gottes Schindluder. Wer will denn eigentlich widersprechen, dass wir so handeln müssen und genau darauf achten, dass es Recht siegt? Wissen Sie, wer widerspricht? Bloß Jesus widerspricht. Und er ist in der Tat der Meinung, dass im Leben von Christen die Barmherzigkeit siegen müsste. Damit kann man in dieser Welt nicht mehr reich werden. Damit kann man in dieser Welt sicher auch keine Machtposition mehr erringen. Aber das ist Jesus auch nicht wichtig gewesen. Er will, dass wir Kinder des Vaters im Himmel sind. Und deshalb noch ein letzter Teil, der große Ernst. Wir sprachen von der Schuldenfalle, wir sprachen von der jähen Wende der Geschichte und jetzt plötzlich noch der große Ernst. Ja, was da steht am Schluss des Gleichnisses, das wird ja normalerweise nicht ernst genommen. Wir haben uns ja angewöhnt, viele der harten Worte Jesu, es gibt sehr viele, gerade die Worte des Gerichtes, einfach zu leugnen. Und es ist heute direkt für viele Christen Kennzeichen, dass sie sagen, ich glaube an den edlen und den gütigen Jesus. Das sagt der edle und gütige Jesus. Und sie finden es überall drin, auch in der Bergpredigt übrigens, diese harten Worte. Da sind sie fast noch am härtesten. Sagt dieser gütige, edle Jesus mit einem heiligen Ernst. Was denn? Wenn Jesus nicht unser Leben, unser ganzes Denken, unser Fühlen, unser Herz, unsere Gedankenwelt, umgestaltet, revolutioniert, sind wir verlorene Leute. Komisch, dass viele Leute sich als bibeltreu ansehen oder sich als evangelikal bezeichnen und das in nur Lippenbekenntnisse. Wissen Sie, dass Jesus heute mich trifft und Sie trifft, uns beide. Und es geht jetzt uns alle an. Ich sage, Jesus redet von uns und da liegt das größte Problem. Jesus will mit uns jetzt nicht über die dritte Welt reden. Er will mit uns über unser Herz reden, weil wir daran in die Hölle fahren. Wenn es nicht zu einer Bekehrung kommt, zu einem Kurswechsel, zum totalen Kurswechsel. Und das fängt im Leben an, nicht auf der Lippe. Und da muss eine Veränderung stattfinden. Und Jesus will Herr unseres Lebens sein, mit seiner Güte, mit seiner Sanftmut und mit seiner Barmherzigkeit. Der Petrus hat es ja so klar bei Jesus gefragt, wie ist denn das? Er hat irgendwie geahnt, das Reich Gottes ist ein bisschen anders als mein bisheriges Leben. Und er hat gedacht, jetzt gehe ich mal ganz weit und wenn ich da so das umrechne, 7-mal mehr für das unerwartet Große. Und Jesus sagt, das ist so total anders, das ist einfach Jesus-mäßig, aber im rechten Sinn gemeint, Jesus-mäßig muss mein Leben sein. Ganz von ihm gestaltet und durchdrungen. Irgendwann geht uns ja das über die Hutschnur und Jesus sagt, bei mir gibt es keine Hutschnur mehr. Bei mir gibt es nur das, was du empfangen hast. Ich habe vorhin gesagt, nur was durch den Kampf des erschrockenen Gewissens hindurchgeht. Die Lehre, die da durchgeht, kann befreiend unser Leben verändern. Wenn es einem mal erschreckend bewusst wird, ach, da sündigen wir täglich vielfach. Wir sollen Kinder unseres Vaters im Himmel sein. Wir sollen in der Art unseres Handelns ihm ähnlich sein. Es ist ja interessant, dass viele Menschen am meisten durch das geprägt wurden, wo sie solch eine unbegreifliche Barmherzigkeit bei Menschen erlebt haben. Das hat sie umgehauen. Wie kann ein Mensch sowas? Es kann kein Mensch. Es kann bloß ein Mensch tun, wo der Heilige Geist eine Revolution aller Empfindungen geschaffen hat. Wo man nicht mehr bitter und wehleidig da sitzt und Wunden leckt, sondern wo man dem Herrn dient mit Freuden und seine Haut zum Markt trägt für ihn. Trag doch diese Vergebung einfach weiter. Ich will das einfach nochmal lesen im Vers 35. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt. Ja, ist dann die Vergebung wieder zurückgenommen? Ja, steht hier. Zugesprochene Vergebung kann zurückgeholt werden, weil die schlimmste Sünde, die es gibt, von gläubigen Leuten gemacht wird. Das ist die schlimmste Sünde, dass man die empfangene Vergebung mit Füßen tritt und Schindluder damit treibt. Und die Herrlichkeit der Vergebung Jesu nicht weiter hineinlässt in die Welt. Wissen Sie, was die Welt revolutioniert? Das Christen, die die Barmherzigkeit Jesu weitergeben. Empfangene Barmherzigkeit. Ich denke, es dauert gar nicht lang. Da haben Sie viele Möglichkeiten, das zu leben. Da können Sie nur bitten, Herr Jesus, reiß mich hinein in deine Barmherzigkeit. Träge dein Bild ganz tief in mich hinein. Amen. Und jetzt singen wir noch, mir ist Erbarmung widerfahren, 355. 355. Wir wollen beten.
Du großer und heiliger Gott, vor dir wird uns immer wieder bewusst, wie wir in schwere Schuld gefallen sind. Herr, hilf uns immer wieder heraus aus der Scheinheiligkeit, aus dem Selbstbetrug, aus der Selbstbewunderung und Selbstbeweihräucherung und stell uns unsere Versäumnisse in dein Licht. Und vielen Dank, dass du jetzt alles wegnehmen willst, was wir vor dir bereuen, bekennen, hassen und lassen. Du willst eine Wende bei uns haben. Darum hast du am Kreuz gelitten. Dafür hast du dein Leben gelassen. Dein Blut macht uns frei von aller Schuld. Ganz herzlichen Dank, dass das gilt für alles, was uns anklagt und was uns in die Tiefe zieht. Dass du uns auch befreien kannst aus allen unguten Verklammerungen der Sünde, wo sie uns schon zur Gewohnheit geworden sind. Hilf uns zur Klärung. Aber dann sei du auch der Herr, der unser Leben benützt, dass dein Geist unser ganzes Denken, Fühlen und Wünschen beherrscht. Und mach aus uns Menschen deiner Barmherzigkeit. Wir bringen dir unsere notvollen Familienverhältnisse, auch diese spannungsvollen Formen des Zusammenlebens mit anderen Menschen, aber auch immer wieder, wo wir aneinander sündigen. Vergib uns, Herr, dass heute ein Neuanfang gemacht werde mit dir. Wir wollen mit dir rechnen, wenn wir von hier weggehen und wieder in den Spannungen des Tages stehen und deine Macht wunderbar erfahren. Bitten dich auch für die Kranken, dass du jetzt bei ihnen bist und sie segnest. Und wir denken auch an die aus unserer Gemeinde, die wir ausgesandt haben, die draußen dienen. Gib ihnen heute einen Sonntagssegen aus deinem Wort. Und gib ihnen Frucht aus allem Dienst. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte noch einmal Platz. Wir haben eine Reihe von Sachen mitzuteilen. Der Michael Kromach ist ja mit seiner Familie nach Rumänien gefahren, hat, 2000 Tonnen oder was, unheimliche Massen Kleider mitgenommen in seinem LKW. Und da hat der Pfarrer von der Baptistenkirche dort geschrieben, wie er dankt für diese Hilfe mit Kleidern, Schuhen und Geld und was es für sie bedeutet in Oradea. Und er erzählt dann ein wenig von seiner Arbeit. Er sei dort seit 1965 tätig nun. Und was es bedeutet, er hatte mehrere Dörfer auch noch zu versorgen. Und es sei so eine große Hilfe, dass man auch den alten Menschen, die dort in Not sei, beistehen könnte. Vielen Dank. So viele haben da mitgewirkt, auch für alle Gaben. Ganz herzlichen Dank. Ich habe im Frühjahr zu Ihnen gesagt, das Allerwichtigste ist, wenn wir die Prochrist-Evangelisation machen, dass Sie für Menschen beten. Es ist komisch, Christen glauben immer oft an andere Hilfsmittel, Werbung und so. Ich glaube, das Wichtigste ist beten und dann Ihr persönliches Einladen. Das ist viel wichtiger als alles andere. Dass Sie einem Menschen, der Ihnen auf dem Herzen liegt, das kann der Briefmann sein oder so, da wird man dann erst auch wieder merken, dass man neulich beim Trinkgeld so knickerig war und so. Dann kann man ihn auch schlecht einladen. Und es ist ja interessant, wie das alles zusammenhängt auf einmal. Gelebt. Wo Sie sagen, da will ich einen mitnehmen. Und dann gleich ausmachen, ich komme vorher bei Ihnen in der Wohnung vorbei, nehme Sie mit und so. Das sind ja Ihre Beziehungen. Das sind die wichtigsten um uns her. Und es war auch in der Geschichte der Christen immer so, die wichtigsten Zeugnisse sind
durch die Kontakte der Gemeinde gegangen. Das Licht, das scheint in der Dunkelheit. Christen, die in ihrer Umgebung weiter tätig sind. Jetzt liegen hinten die Handzettel. Wenn ich Sie einfach bitten darf, nehmen Sie da welche mit und laden Sie Menschen ganz bewusst ein. Wir wollen sonst gar nicht viel tun. Es liegen hinten auch noch Plakate mit den eingedruckten Themen. Aber ich denke, das kann nur zur Erinnerung immer wieder sein. Das Entscheidende ist, wenn jemand sagt, da müssen Sie einmal kommen. Kommen Sie mir zu lieb. Kommen Sie bitte. Und wenn ich Sie bitten darf, das Wichtigste ist das Beten, das nicht vergessen. Hier in unserer Gemeinde wird das sein von Sonntag, 9. November bis Samstag. Dann hinten liegen die Zettel wirklich, bedienen Sie sich und nehmen Sie die mit. Morgen ist um 20 Uhr im unteren Saal ein Informationstreffen über die Straßeneinsätze. Ich möchte Sie nochmal dazu einladen, auch zum Dienstag zum Seniorenkreis nachmittags und abends zur Bibelstunde über die Nachfolge. Am Freitag liegen Ihnen auch noch die Zettel zur Stiftskirche, der Allianzvortrag, wie viel Anerkennung braucht der Mensch, von Ulrich Parzani. Ich möchte hier noch auch mitteilen, weil viele ja unsere liebe Schwester Bertha Kempf kannten. Sie ist gestern heimgegangen und wird am Donnerstag um 13 Uhr in Eidlingen beerdigt. Die Oberin des Eidlinger Mutterhauses. Wir nehmen noch Anteil mit der Station drüben. Das ist ja die ursprüngliche Keimzelle des ganzen Eidlinger Werkes. Und wir denken in großer Dankbarkeit an so viel, was Gott durch diese Schwester Bertha Kempf gewirkt hat. Das ist wunderbar. Dann darf ich nochmal auf den Zettel verweisen, der auf Ihren Plätzen liegt. Der ist wichtig, die Missionare aus unserer Gemeinde. 15 sind das, 15 Dienstorte. Und das ist einfach wichtig, dass man es mitnimmt, auch in sein Losungsbüchlein hineinlegt. Wir haben nicht von allen neue Nachrichten, es wäre auch gar nicht mehr reingegangen. Aber wir wollen die nicht vergessen. Sie sind oft sehr einsam, sehr verlassen, auch in den Nöten. Es ist wichtig, dass wir an sie denken. Dafür ist heute das Opfer bestimmt. Für alle diese, die auf diesen Zetteln steht, geben wir Unterstützungen an die Werke, die sie entsandt haben. Und auch heute ist das dafür bestimmt. Jetzt bin ich bloß unsicher, ob wir noch was vergessen haben. Ist noch was? Habe ich gesagt. So, dann wollen wir, ja immer, es ist bei so vielen Menschen, ist das mit dem Begrüßen am Ausgang, da werde ich auch ganz, das kann ich alles nicht mehr so behalten, die vielen Gesichter. Es ist immer schön, wenn Sie beim Ausgang einander begrüßen, wenn es mir dann mal klappt und weil ich wieder Lust habe drauf. Und wenn ich es nicht tue, dann fehlt gar nichts, weil Sie ja so liebe Nachbarn haben. Und es ist auch schön, dass man noch miteinander redet und miteinander ins Gespräch kommt. Wir wollen um den Segen Gottes bitten. Auch für die spannungsvollen Zustände, in die uns der Herr gestellt hat. Er will seine Kraft an uns mächtig erweisen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen.